Liebe Geschwister, wer von euch hat sich nicht schon einmal die Frage gestellt, wie erkenne ich eigentlich den Willen Gottes? Ich bin sicher, jeder von uns hat sich darüber bereits Gedanken gemacht und genau mit diesem Thema wollen wir uns auch in der heutigen Predigt befassen. Das Thema ist also, wie erkenne ich den Willen Gottes? Jeder von uns kennt die Situation, im Leben vor Weggabelung zu stehen. Gibt es auf der einen Seite ganz große Entscheidungen? Soll ich den Herrn Jesus Christus als meinen Herrn und Retter annehmen? Dann soll ich heiraten? Falls ja, wen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Und auf der anderen Seite müssen wir ganz alltägliche Entscheidungen fällen. Nutze ich meine Zeit für dieses oder jenes? Treffe ich mich mit dieser oder jener Person? Was mache ich mit dem Geld, das Gott mir anvertraut hat? Welche Priorität weise ich den Aufgaben zu, die auf meiner To-Do-Liste stehen? Wir Christen haben erkennen dürfen, dass das Schlimmste und Destruktivste, was wir tun können, ist, unsere Entscheidungen losgelöst von unserem wunderbaren Schöpfer zu fällen. Wenn wir nicht nach Gott fragen, dann folgen wir automatisch unserem Eigenwillen, den die Bibel Sünde nennt. Und das ist fatal. Dagegen ist es ein unsagbares Privileg, etwas überaus Kostbares, dass wir als Erlöste nicht auf uns selbst geworfen sind, sondern Zugang zu Gottes Weisheit haben. Und diese Weisheit Gottes befähigt uns, gute Entscheidungen zu fällen, die Gott gefallen und ihn ehren. Liebe Geschwister, ist es nicht wunderbar, dass unser Herr uns verheißen hat, dass er uns durch dieses Leben führen möchte? Er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch derjenige, der uns führen und leiten möchte. Diese Verheißung Gottes, dass er uns führen möchte, die finden wir in Psalm 32, Vers 8. Dort heißt es, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Gott will uns klar den Weg weisen, den wir gehen sollen. Unter diese Verheißung möchte ich die heutige Predigt stellen. Ein Ziel dieser Predigt ist, dass wir sehen, welch ein Vorrecht es ist, dass wir uns nicht nach unserem trügerischen Herzen richten müssen, denn Gott liebt es, uns seine Weisheit zu geben, wenn wir nach ihr verlangen. Ausgerüstet mit seiner Weisheit können wir in diesem Leben Entscheidungen fällen, die gut in den Augen dessen sind, der uns das Leben geschenkt hat und die auch die besten für uns sind. Denn Gott weiß am besten, was gut für uns ist. Wir wollen uns zunächst einmal die folgende Frage stellen: Warum lohnt es sich denn überhaupt, Gottes Willen zu suchen? Auf diese Frage könnten wir natürlich sehr, sehr viele Antworten geben, aber ich möchte aus Zeitgründen nur mal drei anführen. Erstens, Gott ist unser Schöpfer. Zweitens, Gott ist der beste Ratgeber. Und drittens, Gott ist ein Belohner. Wir kommen zum ersten Punkt. Es lohnt sich, Gott zu suchen, weil er unser Schöpfer ist. In Römer 1, Vers 20 und 21, da schreibt Paulus, dass jeder Mensch, egal ob gläubig oder ungläubig, von Gott weiß, weil die Natur ein Fingerzeig auf Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit ist. Er schreibt dort an die Römer, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Wie gesagt, in diesen Versen bringt Paulus zum Ausdruck, dass jeder Mensch von Gott weiß. Aber nicht nur das. Weil der Mensch von Gott weiß, steht er als Geschöpf auch in der Pflicht, Gott, den Schöpfer, zu verherrlichen. Wie kann der Mensch aber Gott verherrlichen, wenn er nicht nach seinem Willen fragt und danach lebt? Gott, der Schöpfer, hat sich genau überlegt, wie unser Leben aussehen soll. Nur wenn wir, seine Geschöpfe, uns nach seinem Willen richten, kommen wir als Geschöpfe unserer Bestimmung nach und verherrlichen Gott, unseren Schöpfer. Weshalb lohnt es sich noch, Gottes Willen zu suchen? Wir kommen zum zweiten Punkt. Gott ist der beste Ratgeber. Und das, weil er vor allem zwei Eigenschaften hat. Gott ist der beste Ratgeber, denn er ist zum einen voller Liebe und allein weise. Beides kommt bei Gott zusammen. Seine unermessliche Liebe, von der wir auch im ersten Teil gehört haben, und seine unendliche Weisheit. Stell dir einmal vor, Du würdest Rat bei einer Person suchen, die nur eine dieser beiden Eigenschaften hätte. Wenn du mit jemandem befreundet bist, der dich sehr liebt, aber unweise ist, wäre es sinnvoll, diese Person um Rat zu fragen? Natürlich nicht. Diese Person würde dir zwar in ihrem Herzen nur das Beste wünschen, aber wahrscheinlich würde sie dir einen unweisen Rat geben, auch wenn sie dir das Beste wünscht. Und wie ist es mit jemandem, der zwar weise ist, aber dich nicht liebt? Eigentlich geht das gar nicht, denn wenn jemand im biblischen Sinn weise ist, dann wird er dich auch lieben. Aber nehmen wir mal an, es gäbe so eine Person. Sie wäre zwar imstande, guten Rat zu geben, möglicherweise würde sie dir aus egoistischen Motiven aber extra schlecht raten. Und ja, auch das würde sich nicht lohnen, so eine Person zu fragen. Wie glücklich können wir uns aber schätzen, dass bei Gott eben beide Eigenschaften zusammenkommen. Seine unermessliche Liebe auf der einen Seite und seine unendliche Weisheit. Ich möchte auf diese beiden Eigenschaften Gottes kurz eingehen. Erstens, Gott ist voller Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Das ist sein ureigenstes Wesen. 1. Johannes 4, Vers 16, das ist einer meiner Lieblingsverse. In diesem Vers heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. In diesem Vers sagt der Apostel Johannes nicht nur, dass Gott Liebe ist, er bringt auch zum Ausdruck, dass wir das Objekt dieser göttlichen Liebe sind. Es ist das größte Glück für uns Christen, zu wissen, dass Gott uns liebt. Und das tut er mit einer Liebe, die die Erkenntnis übersteigt. Epheser 3, 14 bis 19 spricht auch von dieser Liebe Gottes. Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf dass ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. So viel wir auch über Gottes Liebe nachdenken, sie bleibt doch eine Liebe, die Erkenntnis übersteigt. Wer von uns kann Gottes Liebe fassen? Er hat sich so sehr über uns verlorene Menschen erbarmt, dass er selbst Mensch wurde, um schließlich für uns am Kreuz von Golgatha zu sterben. Seine Liebe ist so unfassbar groß. Ich möchte gerne noch eine dritte Stelle lesen, die ebenfalls zeigt, wie groß die Liebe des Herrn Jesus zu uns ist. Und das ist Johannes 15, Vers 9. Dort sagt der Herr, gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Es ist gewaltig, was die Aussage dieses Verses ist. Gottes Liebe zu uns, Jesu Liebe, ist genauso groß, wie der Vater seinen Sohn liebt. Ihr Lieben, glauben wir das? Wenn wir es wirklich glauben, dann wollen wir Gott nahe sein und auch in seinem Willen leben. Wenn wir von seiner Liebe überzeugt sind, werden wir ihm auch vertrauen, dass er es am besten mit uns meint. Wir haben nun gesehen, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Die andere Eigenschaft Gottes, die wir kurz ansehen wollen, ist seine Weisheit. Hiob 9, Vers 4a. Dort sagt Hiob, er, und gemeint ist Gott, ist weise von Herzen und stark an Kraft. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Daniel 2, Vers 21b. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Jakobus 1, Vers 5. Das ist die Verheißung, die Ingo beim letzten Gebetsabend angeführt hat. Der Vers, der deutlich macht, wer die Quelle aller Weisheit ist. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Und zuletzt noch Römer 16, Vers 27, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie wichtig ist es, dass derjenige, von dem wir Rat bekommen, weise ist. Rat einzuholen von einem unweisen Ratgeber ist absolut töricht. Aber Gott ist ein Gott, der in Römer 16, Vers 27 allein weise genannt wird. Es gibt niemanden, dessen Weisheit auch nur im Ansatz an Gottes Weisheit heranreicht. Wenn wir all diese Bibelstellen, die über Gottes Liebe und die über seine Weisheit zusammennehmen, dann wird sofort klar, Gott ist der beste Ratgeber. Er liebt uns und möchte uns so gerne weisen Rat geben. Oh, was ist das für ein Grund, nach seinem Rat zu fragen, seinen Willen zu suchen. Wir kommen nun zum dritten Grund, weshalb es sich lohnt, Gottes Willen zu suchen. Der erste Grund war, Gott ist unser Schöpfer. Jetzt der zweite, Gott ist der beste Ratgeber. Und nun der dritte, Gott ist ein Belohner. Hier möchte ich eine Stelle lesen, die Andreas sehr wichtig geworden ist, als ihr vor der Frage standet, wie es mit den Gemeinderäumen weitergeht. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Hier gibt uns Gott wieder eine wunderbare Verheißung. Sucht mich und ich werde euch dafür belohnen. Prüft, was mein Wille ist und tut ihn und ich werde es euch vergelten. Gott liebt es, uns zu beschenken, wie wir vorhin auch gesungen haben. Seine Güte reicht wahrlich an die Himmel. Völlig unverdient haben wir von Gott das ewige Leben empfangen. Wir sind zu Erben seines Reiches geworden und nun möchte Gott uns auch noch belohnen für das, was er durch uns wirkt. Was für ein Gott. Wir kommen nun zum Hauptteil dieser Predigt, in dem wir darüber nachdenken wollen, wie wir Gottes Willen erkennen können. Wir haben vorhin bereits gesehen, dass uns der Herr in Psalm 32, Vers 8 verheißt, dass er uns den Weg zeigen möchte, den wir gehen sollen. Nebenbei gesagt, in meiner Bibel mache ich das immer so, dass ich Verheißung Gottes mit einer speziellen Farbe anstreiche. Das kann ich nur empfehlen. In Sprüche 3, 5 bis 6 gibt uns Gott eine weitere wunderbare Verheißung. Dort heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. William MacDonald kommentiert diese beiden Verse folgendermaßen. Wenn wir diese Bedingungen, also erstens, dass wir den Herrn mit unserem ganzen Herzen vertrauen, zweitens, uns nicht auf unseren Verstand stützen und drittens, dass wir den Herrn auf unseren Wegen erkennen, wenn wir diese Bedingungen erfüllen, gilt die Verheißung, dass Gott unsere Wege lenken wird. Vielleicht tut er das durch die Bibel oder durch den Rat gottesfürchtiger Christen, vielleicht durch ein wunderbares Zusammentreffen von Umständen, durch den inneren Frieden des Heiligen Geistes oder durch eine Kombination dieser Mittel. Wenn wir warten, wird er die Führung so deutlich machen, dass eine Weigerung dann direkter Ungehorsam wäre. Dann erkennen wir, dass die Verheißung, unsere Wege zu lenken, wörtlich bedeutet, unsere Wege zu ebnen oder gerade zu machen, wobei die Führung gewiss in dieser Verheißung eingeschlossen ist. MacDonald nennt hier mehrere Möglichkeiten, wie uns Gott seinen Willen offenbaren kann. Diese habe ich wie folgt als Fragen formuliert, zu denen wir uns dann der Reihe nach Gedanken machen möchten. Erstens, was sagt mir Gott durch sein Wort? Zweitens, diese Frage habe ich noch ergänzt, was würde Jesus tun? Drittens, was sagt mir Gott durch den Rat gottesfürchtiger Geschwister? Viertens, was sagt mir Gott durch den inneren Frieden des Heiligen Geistes oder die Abwesenheit dieses Friedens? Und fünftens, was sagt mir Gott durch das wunderbare Zusammentreffen von Umständen? Ein Prediger, der auch mal darüber gesprochen hat, wie man Gottes Willen erkennen kann, führt in seiner Predigt ganz ähnliche Punkte an, aber er sagte, dass es ergänzend noch eine Vorbedingung und eine Nachbedingung gibt. Da wäre William MacDonald mit Sicherheit auch mit ihm einverstanden. Und zwar ist die Vorbedingung, bitte Gott alle Zeit um Wegweisung. Gott um Wegweisung zu bitten, das hat uns auch der Herr Jesus geheißen. Denn die dritte Bitte des Vaterunsers lautet, dein Wille geschehe. Das entspricht genau der Bitte um Gottes Wegführung. Darum, bevor du dir Gedanken zu diesen fünf Fragen machst, bitte Gott immer, immer, immer um seine Führung. Bitte Gott darum, dass er dich seine Wege führt, damit du nicht deine eigenen Wege gehst. Das ist die Vorbedingung. Auch dazu gibt es in der Schrift eine Verheißung, die finden wir in Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, und er wird handeln. Gebet ist unsagbar wichtig, wenn es darum geht, Gottes Wegführung zu erkennen. Jemand hat mal gesagt, Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Deshalb bete immer wieder darum, dass Gott dir seinen Willen offenbart. Wenn du das tust, dann mach dir Gedanken zu der ersten Frage. Was sagt mir Gott durch sein Wort? Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Genau das ist Gottes Wort, eine Leuchte für unseren Fuß und ein Licht für unseren Pfad. Wenn wir die Bibel studieren, finden wir viele ganz konkrete Anweisungen für unser Leben. Gott gibt uns in seinem Wort zum einen Gebote, das sind also Dinge, die wir tun sollen, und zum anderen Verbote, also Dinge, die wir nicht tun dürfen. Im Neuen Testament finden wir insgesamt über 1000 Anweisungen Gottes. In diesen Geh- und Verboten Gottes offenbart er uns seinen Willen für unser Leben. Um diesen Befehlen zu gehorchen, müssen wir natürlich eines tun. Wir müssen sein Wort lesen. Armin Mauerhofer wurde einmal gefragt, Armin, hast du einen tief geistlichen Rat für mich? Er antwortete, ja, den habe ich. Lies die Bibel. Das ist in der Tat ein tief geistlicher Rat. Und falls du es nicht schon tust, möchte ich dich inständig bitten, mach es dir unbedingt zu einer Gewohnheit, täglich in der Bibel zu lesen. Das ist unsagbar wichtig für dein geistliches Leben. Psalm 1, Vers 1 und 2. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Warum ist der Mensch selig zu preisen, der beständig über Gottes Wort nachdenkt? Da gibt es auch wieder viele Gründe. Ein ganz wichtiger ist aber sicherlich, dass ein solcher Mann, solcher Mensch Gottes Willen kennt. Und das wiederum ist die Voraussetzung, dass man ein Täter von Gottes Wort ist. Und diesen Gehorsam wiederum segnet Gott, sowohl in diesem Leben als auch im zukünftigen. Wie ich eurer Webseite entnommen habe, hat Kevin im Februar mal genau darüber gesprochen, über das Thema Gott segnet Gehorsam. Also wer das nochmal auffrischen möchte, kann sich gerne nochmal Kevins Predigt dazu anhören. Ja, Gott segnet Gehorsam. Wer kann jedoch sagen und ermessen, wie viel Segen verloren geht, weil Gottes Wort nicht oder zu wenig gelesen wird? Wie viele Menschen werden einmal ihre Augen in der Hölle aufschlagen, weil sie in ihrem Leben nur Verachtung für die Heilige Schrift übrig hatten? Hätten sie die Bibel aufrichtig gelesen, hätten sie dort unmissverständlich klar erfahren, welchen Weg Gott gewählt hat, um uns von der ewigen Strafe zu erretten. Aber auch wir, die wir gerettet sind und Gottes Kinder heißen dürfen, auch uns entgeht ein unermesslicher Segen, wenn wir nicht oder nur unzureichend Gottes Wort lesen. Wir sind dann geistlich unterernährt und haben keine Kraft, Gottes Willen zu tun. Und außerdem haben wir auch nur eine mangelhafte Kenntnis von Gottes Willen und geraten so schnell auf Abwege. Es ist so ein großes Vorrecht, dass wir Gottes Wort haben und dass Gott uns durch sein Wort Wegweisung gibt. Wenn jeder von uns der Reihe nach hier nach vorne kommen würde und berichten würde, wie Gott ihn durch sein Wort geführt hat, ich bin mir sicher, wir würden ziemlich lange heute hier sitzen. Wir könnten berichten, wie Gott uns ein Bibelwort genau zur richtigen Zeit gegeben hat, wie er passend in Lebenssituationen hineingesprochen hat. Wir können bezeugen, dass es wahr ist, was der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 27 gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. In seinem Wort offenbart uns Gott auch die großen Ziele, die er für uns hat. Die könnte man zum Beispiel so formulieren, das ist nur ein Versuch. Die großen Ziele Gottes, wir haben zum einen ein nach oben gerichtetes Ziel, das ist Gott zu lieben mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele und unserem ganzen Verstand, ihn zu loben und ihn mit unserem Leben zu ehren. Dann haben wir ein nach innen gerichtetes Ziel, nämlich unsere Geschwister zu lieben, ihnen mit unseren Gaben zu dienen und sie im Glauben zu ermutigen. Und außerdem haben wir ein nach außen gerichtetes Ziel, nämlich die verlorenen Menschen zu lieben, ihnen das Evangelium weiterzusagen und sie zu Christus zu führen. Bei Entscheidungen ist es sehr wichtig, dass wir diese drei großen Ziele berücksichtigen. Ich möchte als Beispiel gerne mal die zweitwichtigste Entscheidung im Leben anführen. Die wichtigste ist die für Jesus Christus. Und die zweitwichtigste ist, wenn man heiraten möchte, die Frage der Partnerwahl. Dass nur ein gläubiger Partner in Frage kommt, das macht die Schrift ganz klar, in 2. Korinther 6, Vers 14 und 15 zum Beispiel oder in 1. Korinther 7, Vers 39. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, hat der Kandidat genau diese Ziele? Möchte er Gott lieben mit seinem ganzen Herzen? Möchte er seine Geschwister lieben? Streckt er sich aus nach ihnen? Und möchte er die Verlorenen lieben? Möchte er ihnen das Evangelium, das Heil bringt, bringen? Dieses Beispiel der Partnerwahl zeigt uns, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch diese großen Ziele Gottes vor Augen haben. Wir haben schon gesehen in Psalm 119, Vers 105, dass sein Wort eine Leuchte für unseren Fuß ist und ein Licht für unseren Pfad. Welch ein Privileg, dass wir diese Leuchte für unseren Lebensweg haben. Wie kostbar ist doch dieses Wort, das wir studieren dürfen. Wenn jemand uns vor die Wahl stellen fragen würde, was ist dir lieber, eine Welt voller Schätze oder die Bibel, dann wären wir die törichtsten aller Menschen, wenn wir uns von dem vergänglichen Glanz dieser Welt blenden ließen und sie gegen die Herrlichkeit von Gottes wunderbarem Wort eintauschen würden. Ludwig von Zinzendorf, der Kirchenliederdichter, hat es in einem seiner Lieder folgendermaßen ausgedrückt: Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Mit diesen schönen Zeilen brachte er zum Ausdruck, dass dieses von außen betrachtet so schlicht und einfach anmutende Buch bei weitem alle Schätze dieser Welt übertrifft. Wenn du also beim Spaziergang mal an einer Prachtvilla vorbeikommst oder du im Urlaub auf den Meereswellen eine Luxusjacht vorbeituckern siehst, dann kannst du das als Anlass nehmen, um dich an dieses schlicht einfache Buch zu erinnern, das diese Schätze weit übersteigt. Diese Schätze, die werden gemäß 2. Petrus 3, Vers 10 am Tag des Herrn im Brand aufgelöst werden. Aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Die Heilige Schrift ist ein Quell, ist ein nie versiegender Quell an göttlicher Weisheit. Durch sie bekommen wir von Gott Wegweisung. Und sehr, sehr viele konkrete Lebensfragen sind durch diesen ersten Punkt, was sagt mir Gott durch sein Wort, bereits abgedeckt. Wenn wir verstehen wollen, was dem Herrn gefällt, ist also das Erste und Wichtigste, dass wir sein Wort studieren. Was tun wir aber, wenn wir gebetet haben und auch wissen, was die Gebote und Verbote Gottes sind, aber die Frage, die uns auf dem Herzen liegt, immer noch nicht endgültig beantwortet ist? Dann kann vielleicht die zweite Frage weiterhelfen. Was hätte Jesus getan? Diesen Punkt könnte man auch noch als Unterpunkt zu der ersten Frage sehen. Was sagt mir Gott durch sein Wort? Denn natürlich, um zu wissen, was Jesus getan hätte in unserer Situation, müssen wir die Bibel gut kennen. In 1. Johannes 2, Vers 6, das sagt der Apostel Johannes: Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn Jesus als unser Vorbild nehmen. Er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat, der einzige, der ein vollkommenes Leben geführt hat auf dieser Erde und der einzige, über dem sich der Himmel geöffnet hat und eine Stimme erscholl: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 3, Vers 17. Ja, es ist auch gut, gottesfürchtige Geschwister zum Vorbild zu haben. Dennoch soll Christus immer unser größtes Vorbild sein. Die meisten von euch kennen bestimmt diese WWJD-Bändchen. WWJD, das steht für What would Jesus do? Also, was würde Jesus tun? In vielen Situationen kann es hilfreich sein, sich genau diese Frage zu stellen. Denn Gott kann uns auch durch diese Frage Wegweisung geben. Was aber, wenn wir um Gottes Führung gebetet haben, wenn wir in seinem Wort gelesen haben und uns auch diese Frage gestellt haben, was würde Jesus tun, aber immer noch keine klare Wegweisung bekommen? Dann sollten wir uns unbedingt die nächste Frage stellen: Was sagt mir Gott durch den Rat gottesfürchtiger Geschwister? Sprüche 12, Vers 15: Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber der Weise hört auf Rat. Sprüche 13, Vers 10: Durch Übermut gibt es nur Zank, bei denen aber, die sich raten lassen, Weisheit. Und Sprüche 15, Vers 22, auch ein wunderbarer Vers: Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Alle drei Verse sprechen von dem Segen, den wir erfahren, wenn wir Rat einholen. Paulus praktizierte das. Bei seiner zweiten Missionsreise kam er auch nach Troas, einer Stadt im Nordwesten von Kleinasien. Und in Apostelgeschichte 16, Verse 9 bis 10 heißt es dann: Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Aus diesen Worten, indem wir schlossen, geht hervor, dass Paulus sich mit seinen Gefährten beriet. Das ist interessant. Obwohl er hier auf übernatürliche Art und Weise von Gott Wegführung bekam, beriet er sich dennoch mit seinen Brüdern. Dabei kamen sie dann gemeinsam zu dem Schluss, dass der Herr sie nach Europa gerufen habe, um dort das Evangelium zu verkündigen. Davon hat uns auch Sigurd erzählt. Als Kinder Gottes haben wir das Vorrecht, zu einer geistlichen Familie zu gehören. Zwar haben alle Geschwister im Glauben den Heiligen Geist, doch lehrt die Schrift klar, dass es fleischliche und geistliche Christen gibt. Fleischliche Christen werden dir höchstwahrscheinlich nach ihrem eigenen Gutdünken raten. Dagegen werden geistliche Christen einen Reflex zeigen. Sie werden überlegen, was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt Gottes Wort zu deiner Situation? Ich durfte hier in Overath zweimal beim Taufunterricht dabei sein. Andreas hat anhand von Gottes Wort klar und deutlich gezeigt, dass es ein Gebot des Herrn ist, sich taufen zu lassen. Nehmen wir mal an, es würde sich diesen Monat nochmal jemand bekehren, der die Bibelstellen zum Thema Taufe noch nicht kennt, sich aber bereits gefragt hat, ob er sich taufen lassen möchte. Ich bin sicher, wenn er dann hier gottesfürchtige Geschwister um Rat fragen würde, dann würde er auf diese Weise sehr, sehr schnell erfahren, dass es eindeutig ein Gebot des Herrn ist, sich taufen zu lassen. Oft ist es nur eine einzige Bibelstelle, die man in seinem Denken auslässt, die aber die entscheidende ist. Wenn wir Geschwister um Rat fragen, stehen die Chancen sehr gut, dass der Herr uns genau auf dieses fehlende Puzzleteil stößt. Ich muss leider bezeugen, dass ich selbst in meinem Leben schon des Öfteren um Gottes Segen gebracht habe, weil ich keinen Rat von Geschwistern gesucht habe. Warum habe ich diesen Rat nicht eingeholt? Weil ich weise in meinen eigenen Augen war. Ich habe die Warnung in Sprüche 26, Vers 12 missachtet. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Ein ernstes Wort. Wie froh bin ich, dass meine falsche Einstellung Brüdern in der Göttinger Gemeinde aufgefallen ist. Sie haben mich ermutigt, mich nicht nur mit meinen Eltern, sondern auch mit Brüdern in der Gemeinde zu besprechen, die näher am Geschehen dran sind. Und das, wenn ich vor wichtigeren Entscheidungen stehe. Ich habe in diesem Punkt Buße tun müssen. Seitdem habe ich mehrmals erleben dürfen, dass andere Brüder wirklich Dinge sehen, die mir völlig entgehen. Gottes Wort hat einfach recht. Es ist genauso, wie Sprüche 15, Vers 22 sagt, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Manche Christen erwarten von Gott, dass er ihnen auf spektakuläre Art und Weise antwortet. Aber dadurch achten sie nicht auf das, was Gott ihnen durch Geschwister sagen möchte. In der Gebetsstunde einer amerikanischen Gemeinde bat ein Bruder den Herrn immer wieder, gib mir eine Aufgabe, Herr, gib mir eine Aufgabe, die ich erfüllen kann. Er bat also um klare Wegweisung. Nachdem er das dreimal getan hatte, ging ein Ältester dieser Gemeinde auf ihn zu und sagte ihm, wir haben hier in der Gemeinde tatsächlich eine Aufgabe. Die Sitzbänke müssen renoviert werden. Sie müssen abgeschliffen und neu gestrichen werden. Bei der nächsten Gebetsstunde war dieser Bruder wieder da und betete abermals zu Gott. Herr, gib mir eine Aufgabe, aber nicht die Renovierung der Sitzbänke. Es ist so schade, wenn wir Christen das Offensichtliche nicht sehen oder uns gegen den Willen Gottes sträuben. Tun wir es nicht so. Wir haben nun über die folgenden drei Fragen nachgedacht. Was sagt mir Gott durch sein Wort? Zweitens, was würde Jesus tun? Und drittens, was sagt mir Gott durch den Rat gottesfürchtiger Geschwister? Bei all diesen Punkten sind wir aufgefordert, aktiv zu werden. Wir müssen die Bibel lesen, wir müssen über den Herrn nachdenken und wir müssen auf Geschwister zugehen und sie um Rat fragen. Wir kommen nun zum nächsten Punkt, bei dem allein Gott der Handelnde ist. Viertens, was sagt mir Gott durch den inneren Frieden des Heiligen Geistes oder die Abwesenheit dieses Friedens? Gott kann uns auch Wegweisung geben, indem er uns durch den Heiligen Geist Frieden über Entscheidungen gibt. Diesen Frieden können wir nicht selbst erzeugen, das kann allein der Herr. Ebenso ist es möglich, dass Gott uns auch durch die Abwesenheit dieses Friedens etwas sagen möchte. Als Beispiel möchte ich gern ein Erlebnis von unserem Bruder Walter Mauerhofer anführen. Im Rahmen seines Missionsdienstes in Österreich hat Walter mit seiner Familie auch große Widerstände erleiden müssen. Von Seiten der katholischen Kirche wurde ihnen gedroht, dass man sie mit Gewalt wegtreiben wolle, wenn sie nicht freiwillig aus St. Johann im Pongau gehen würden. Als junges Ehepaar hatten Walter und seine Frau einmal ein Erlebnis, das ihm sehr nahe ging. Um 1 Uhr nachts wurde Walter von seiner Frau geweckt. Sie sagte ihm, dass sie nicht schlafen könne. Irgendetwas stimme nicht. Walter schlug daraufhin vor, dass sie ihre unruhigen Gedanken Gott im Gebet abgeben solle und danach versuchen solle zu schlafen. Eine Stunde später wurde Walter wieder von seiner Frau geweckt. Sie sagte wiederum, dass sie nicht schlafen könne und dass sie glaube, es sei vom Herrn. Sie bat Walter, einmal die Lage zu überprüfen. Irgendetwas stimme da nicht. Walter entschied sich also, der Sache nachzugehen. Und so machte er überall das Licht aus und schlich sich leise in den Flur des Hauses hinaus. Ich muss dazu noch sagen, dass sie im 3. Stock im Dachgeschoss wohnten. Es war überhaupt nichts zu hören. Als er dann seinen Kopf zum Dachfenster hinausstrecken wollte, waren plötzlich 2 Männergesichter vor ihm und Hände, die just in diesem Augenblick nach dem Fensterbrett greifen wollten. Daraufhin ließ Walter einen Schrei los und die Männer stürzten förmlich hinunter auf die Straße und fuhren in einem Auto ohne Licht davon. Auf irgendeinen Weg erfuhr Walter im Nachhinein, dass in dieser Nacht ein furchtbares Unglück geschehen wäre, wenn der Herr nicht eingegriffen hätte. Aber Gott bewahrte sie, indem er Walters Frau diese Unruhe ins Herz gab, sodass sie Walter dazu anhielt, nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Durch den inneren Frieden des Heiligen Geistes kann der Herr uns zeigen, ob wir etwas tun sollen oder nicht. Wichtig aber ist, dass wir immer zuerst überlegen, was sagt mir Gott durch sein Wort, was würde Jesus tun und was sagen mir meine Geschwister. Denn Gott wird uns niemals, wirklich niemals etwas raten, was im Widerspruch zu seinem Wort ist. Wir kommen nun zu der 5. und letzten Frage. Was sagt mir Gott durch das wunderbare Zusammentreffen von Umständen? Bei der Gemeindefreizeit hat uns der Sieghard viel Erbauliches aus dem Philipperbrief weitergegeben. Im 1. Kapitel des Philipperbriefs spricht Paulus auch über seine Umstände. Menschlich gesehen müsste man meinen, dass es sich bei diesen Umständen um eine Katastrophe handelte. Paulus, der Apostel der Nation, war im Gefängnis. Aber Gott weiß, was er tut. In Philipper 1, in Versen 12 bis 14, da kann Paulus sagen: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christus offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen. Und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande, viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Paulus wurde ins Gefängnis geworfen, aber Gott hat diese Umstände für sein Reich gebraucht. Paulus konnte dort das Evangelium verkündigen und andere Brüder waren noch ermutigter, Jesus zu bekennen. Seine Umstände haben die Verbreitung des Evangeliums sogar begünstigt. Und wie glücklich können wir uns schätzen, dass Paulus in seiner Gefangenschaft die Möglichkeit hatte, Briefe zu schreiben, die vom Heiligen Geist inspiriert waren. Nicht nur den Philipperbrief, auch der Epheser-, Kolosser- und Philemonbrief, diese Briefe zählen zu der Gruppe der sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Gott hat menschlich betrachtet schlechte Umstände dazu gebraucht, damit sein Wille geschieht. Auch bei Gottes Wegweisung durch Umstände ist es wieder wichtig zu betonen, dass Gott niemals im Widerspruch zu seinem Wort führt. Wenn jemand zum Beispiel im Begriff steht, eine ungläubige Person zu heiraten und dabei argumentiert, dass Gott sie so wunderbar zusammengeführt habe, dann ist das falsch. Gott widerspricht sich selbst nie. Am liebsten wäre es uns, wenn wir in unserem Leben nur Entscheidungen treffen würden, die zu 100% dem Willen Gottes entsprechen. Aber leider müssen wir vermutlich alle bekennen, dass uns das nicht vollkommen gelingt. Es gibt daher nicht nur eine Vorbedingung, sondern auch eine Nachbedingung. Die Nachbedingung lautet: Bete zu Gott um Korrektur bei Fehlentscheidung. Die Vorbedingung war: Bitte Gott alle Zeit um Wegweisung. Und jetzt die Nachbedingung: Bete zu Gott um Korrektur bei Fehlentscheidung. Das können wir zum Beispiel von David lernen. Im Psalm 139, Verse 23 und 24 sagt er: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, uns im Nachhinein aber nicht ganz sicher sind, ob das wirklich Gottes Wille war, dann können wir folgendermaßen beten. Herr, du siehst, ich habe in deinem Wort nach deinem Willen geforscht. Ich habe mich gefragt, was dein Sohn getan hätte. Ich habe auch Geschwister um Rat gefragt. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mir doch nicht sicher. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, Herr, wenn ich etwas übersehen habe, dann bitte ich dich, Herr, greif ein, mach du Türen zu. Leite mich auf ewigem Weg und verhindere, dass ich auf Abwege gerate. Ja, leider können wir den Herrn auch daran hindern, dass er uns auf seinem ewigen Weg führt. Daher möchte ich zum Abschluss dieser Predigt noch kurz ein paar Dinge nennen, die wir unbedingt vermeiden sollten. Wir kommen also jetzt zu den Hindernissen für Gottes Führung. Ein nicht zu unterschätzendes Hindernis ist eine uns bewusste Sünde in unserem Leben, die wir nicht bekannt haben. Sünde in unserem Leben macht uns blind für den Willen Gottes. Es gibt in diesem Fall nur einen Ausweg. Wir müssen unsere Sünde bekennen, denn dann ist der Herr treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt. Nach dieser Reinigung werden wir dann wieder einen klaren Blick für Gottes Willen haben. Ein weiteres Hindernis für Gottes Führung bewirken wir dann, wenn wir uns in unserem Herzen bereits festlegen, wie Gottes Wegführung aussehen soll. Wir warten dann von Gott nur das Abnicken unserer Entscheidung, die wir schon längst gefällt haben. Das ist natürlich fatal. Wir müssen zu 100% offen sein für seine Führung. Vielleicht will er uns sogar an einen Weg führen, an den wir noch gar nicht gedacht haben. Dann drittens, auch egoistische Motive in unserem Herzen können Gott hindern, seinen Weg uns zu offenbaren. Zum Beispiel wäre es falsch, von vornherein einen Weg auszuschließen, der uns zum Beispiel Zeit oder Geld kosten könnte. Egoistische Motive können auch darin bestehen, dass wir uns dem Willen Gottes in bestimmten Bereichen unseres Lebens verschließen. Zum Beispiel in der Frage der Ehe oder Ehelosigkeit, der Berufswahl, der Gestaltung der Freizeit oder der Wohnortwahl. Auch Ungeduld ist eine Gefahr. Saul zum Beispiel fiel durch Ungeduld in Sünde. Das kann man nachlesen in 1. Samuel 13. Wir müssen bedenken, dass Gott uns auch gelegentlich warten lässt, um unsere Abhängigkeit von ihm zu prüfen. Ich habe eingangs gesagt, dass der Herr verheißen hat, uns zu führen. Weil diese Stelle so wichtig ist, möchte ich sie gern noch einmal lesen. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Ich wünsche uns allen, dass wir es immer wieder erleben, wie der Herr Jesus, unser guter Hirte, uns wunderbar führt. Möge der Herr uns helfen, dass wir seiner Führung keine Hindernisse bereiten. Möge er, unser wunderbarer Gott, uns allen Weisheit schenken, wenn wir sein Wort studieren, wenn wir darüber nachdenken, was der Herr Jesus an unserer Stelle getan hätte und wenn wir gottesfürchtige Geschwister um Rat fragen. Möge sein Wille in unserem Leben geschehen, zu seiner Ehre. Amen.